Das heißt, es gibt diese Kipppunkte, aber warum glaubst du trotzdem, dass, ich meine, es ist wirklich so, wenn ich mit Leuten rede und du sprichst 5 Minuten mit denen, 10 Minuten, du zeigst dann 2, 3 Zahlen über die Welt. Und dann sind sie so, ach so, ja, stimmt ja. Mhm. Stimmt. Und ich sage nur zu denen, red mit deinen Großeltern, wie es damals war. Mhm. Ja, ja, na, stimmt. Ich denke mal, what the fuck, warum brauchen die jemand anderen, der ihnen das erklärt? Warum rennst du lieber eine Woche durch die Gegend, schaust nur am Boden und denkst, die Welt ist scheiße?
Weil du da nicht schuld bist.
Das ist richtig.
An deiner eigenen Miserie.
Das ist richtig.
Ist ja da, darauf basieren ja auch alle Verschwörungstheorien.
Das Täter-Opfer-Helfer-Dreieck.
Genau. Ja, genau. Und nur kurz zu dem Thema, frag mal deine Großeltern. Das finde ich ja immer so geil, weil das süße Gift der Nostalgie ist ja unglaublich gefährlich. Ja? Und das kriegen ja auch die Großeltern mittlerweile.
Manchmal,
Also zum Beispiel, wenn meine Oma in Deutschland mir immer sagt, wie viel schlimmer die Straßenkriminalität doch geworden ist, und dann zeige ich ihr alle Zahlen und es bringt nichts, es ist scheißegal. Sie sagt die ganze Zeit, nein, das ist doch so schlimmer geworden. Es ist gefühlt und es ist natürlich auch so, dass du Traumata und schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit musst du ja verarbeiten.
Klar.
Das heißt, entweder du compartmentalizest sie, also du schiebst sie irgendwie weg, oder du verarbeitest sie. Genau. Egal was, die werden sehr klein. Mhm. Dann bleiben ja in der selektiven Wahrnehmung nur mehr die positiven Sachen. Mhm. Die schlimmen hast du verarbeitet oder verdrängt.
Ja gut, aber dann stelle ich vielleicht andere Fragen, weil ich frage dann immer Leute wirklich so, wie war das damals wirklich in dem Dorf? Wie war das mit der Essensbeschaffung?
Also, nee, klar, du kannst es aushebeln. Wenn du lang genug drauf, wenn du dir die Zeit nimmst, dann darauf einzugehen, dann kannst du es sofort entzaubern. Aber die Realität, die sich die Leute zusammenmalen, so im Alltäglichen, das früher war es besser. Diese Tendenz habe ich sogar schon langsam.
Vielen Dank an den heutigen Kooperationspartner Otto. Otto Österreich ist ein Online-Shop für Wohnen, Mode und Lifestyle und inspiriert Kundinnen und Kunden mit exklusiven Brands und aktuellen Trends. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen sehr stark für die Umwelt und setzt auf Nachhaltigkeit. Otto feiert übrigens heuer 30 Jahre Otto in Österreich. Und mit der dazu passenden Kampagne Otto und Du möchte das Unternehmen die großen und die kleinen Augenblicke im Leben feiern. Gerade die Momente, wo wir wirklich Glück und innere Freude auch feiern. Und für jeden Anlass, für jeden Augenblick, für jedes Abenteuer findest du bei Otto das passende Sortiment. Es ist komplett egal, ob es Möbel sind für die erste gemeinsame Wohnung, egal ob es Bademode ist für einen großen, unfassbar coolen Urlaub, den du dir wünschst, ob es eine große Auswahl ist an Heimtextilien oder Bettwaren oder zum Beispiel neue Sneaker und Schuhe, so wie ich sie liebe. Es ist für jeden was dabei, du kannst dich inspirieren lassen und auch überraschen lassen. Aber jetzt kommt's. Im Zuge des Jubiläums wird Otto zum offiziellen Glücksboten für dich und möchte auch mal Danke sagen. Und zwar für die großartige Unterstützung in den letzten 30 Jahren gibt das Unternehmen auch viel an die Kundinnen und Kunden zurück. In Form von speziellen Aktionen, Rabatten und Gewinnspielen. Alle Informationen dazu findest du auf www.ottoversand.at oder in der Otto-App in den diversen App-Stores. Viel Spaß damit.
Was muss passieren, damit ein Kind sich denkt, ich werde Trendforscher? Du bist 28 Jahre alt. Wann hast du gewusst, dass du Trendforscher wirst?
Erst sehr spät, ehrlicherweise.
Wann? Mit
23, 24, sowas.
Und vorher hast du was gemacht?
Oh, ich habe alles möglich gemacht. Ich habe irgendwie am Bau gearbeitet, in Hotels gearbeitet, bin aus dem Land geflohen und habe in Sri Lanka Englisch unterrichtet. Also ich wollte mal dringend weg und raus von dem ganzen Trendforscher, Zukunftsforscher-Zeug. Ist ja bei mir familiär ein bisschen vorbelastet.
Dein Papa ist ja der Matthias Hox.
Genau, der macht das Schwarzseidel.
Das heißt, du bist aufgewachsen in einer Umgebung, wo jemand bei dir zu Hause war, der immer gefragt worden ist, wie sieht die Zukunft aus?
Ja, und wo natürlich auch jedes Abendgespräch, dann irgendwie, wenn Familienfreunde da waren, halt auch immer so aussahen. Ne? Also leichte Kost war das nie und ich habe mich dann einfach, so wie das ist, wenn man rebelliert, dann halt mal raus und weg.
Warum bist du wieder zurück und hast dann doch irgendwann mit 23, 24 gesagt, jetzt mache ich es doch?
Das bin ich schon ein paar Mal gefragt worden. Ich habe die Antwort darauf einfach noch nicht. Also ich schätze mal, so ein bisschen kommt man drauf, okay, ganz umsonst war das doch alles nett. Ja? Und man merkt natürlich auch, dass man so von der Denkweise dann natürlich schon davon geprägt ist, da kommst du irgendwie nicht raus. Und ehrlicherweise war dann so ein bisschen in der Familie so die Situation, okay, Tristan, du probierst das mal aus. Und wenn es dir nett gefällt, dann kannst du auch drauf scheißen. Dann ist das in Ordnung. Und das weißt du ja auch genauso. Bühnen machen süchtig. Und wenn man einen.
Ich sage jedes Mal nach jeder Bühne, das mache ich nie wieder.
Ja, ja, aber er lügt.
Ich denke mir jetzt mal, wenn es andere gäbe, die meine Themen nach. Also ja, aber es macht ab. Also es hat am Anfang süchtig gemacht, bis ich gemerkt habe, dass es nicht gesund ist.
An dem Punkt bin ich jetzt gerade, deswegen trifft sich das sehr gut.
Und dann, das war 2018, habe ich mir geschworen, ich gehe nur mehr auf eine Bühne, wenn ich das Gefühl habe, ich kann den Leuten im Publikum dienen. Mhm. Und seitdem ist es kein Süchtigmachen. Also es ist wirklich nicht mehr so, sondern ich gehe hin, ich liefere ab und ich ziehe mich dann meistens zurück und habe so eine Art Meditation, Dankbarkeitsmeditation. Und stimmt, also früher, das war echt nicht gesund. Ja. Okay, und dann hast du damit begonnen?
Genau.
Und hast gemerkt, es gefällt dir?
Ja, gefallen, du weißt ja, wie das auch ist. Du kommst ja teilweise dann auch von den Bühnen runter und denkst dir, boah, das war jetzt echt daneben. Ja, gerade am Anfang, war ja noch sehr jung, kannst du halt auch nur punkten mit jung und rebellisch sein und da bist du aber rhetorisch noch nicht ausgestattet dafür. Mhm. Und dann brunst du da teilweise Leuten an die Beine und ist auch ein paar Mal schief gegangen. Ja,
aber die Themen, die man arbeitet als 26-Jähriger, 27-Jähriger, jetzt 28-Jähriger, wie nähert man sich solchen Themen an? Weil die meisten Leute, die ich kenne im Zukunftsinstitut, die sind ein bisschen älter manchmal, ja, und die haben davor, keine Ahnung, das in diesem Bereich studiert vielleicht und lernen dann die Methodiken kennen, ja, der Trendforschung und kommen da rein. Jetzt sagst du mit 23, 24, ich will das machen oder ich gebe mir eine Chance oder ich probiere es. Wie nähert man sich diesen Komplexitätsthemen an, um dann eigentlich andere Leute dabei auch beraten zu können?
Ja, ich meine, meine Aufgabe ist ja so ein bisschen diese sehr komplexen Inhalte vom Zukunftsinstitut auch, ich schätze mal, ich filter die durch mich durch und dann sind sie auch irgendwie kommunizierbarer. Ne? Weil die, also du kennst ja die Modelle. In den Tiefen kannst du die auf einer Bühne nicht kommunizieren, das musst du über Tage, Wochen lang.
Ja, ja, das kannst du in Seminaren, Workshops.
Ja, genau, also wo du immer wieder dieselben Leute da hast und auch aufbauen kannst. Ja? Also ich muss das natürlich ein bisschen runterbrechen. Und ich schätze mal, der Grund, warum mir das einigermaßen einfach fällt, ist einfach, weil ich ja natürlich durch die familiäre Prägung und so diese Denkweise einfach schon sehr, sehr früh Intus gehabt habe. Ja, und relativ schnell schon, gerade bei unseren Modellen, irgendwie relativ schnell verstehe, okay, darauf wollen die hinaus und dann das doch irgendwie aufsaugen kann und es dann so wiedergeben kann, dass ich das Gefühl habe, ich kann Leuten den Mehrwert erklären, auch wenn sie das Modell jetzt nicht in der allertiefsten Form erklären, verstehen.
Was hast du in der Jugend oder von all diesen Jobs, wo du vorhin erzählt hast, eben, du hast verschiedene Jobs gemacht, glaubst du, hat dich am meisten noch das vorbereitet? Wenn du heute als 28-Jähriger irgendwo hingehst und da sitzen irgendwelche 40, 50, 60-jährigen Executives.
Das war lustigerweise diese total abgenudelte Schule in Sri Lanka da unten, weil es da noch natürlich extrem harte Hierarchien gab. Und ich war da einfach ein Lehrer unter vielen. Und da hat es auch teilweise, also da sind richtig die Fetzen geflogen, teilweise auch, weil da einfach natürlich kulturelle Differenzen sind.
Also nochmal, du hast unterrichtet in Sri Lanka in einer Schule und zwar das Fach
Englisch. Englisch, ich bin ja halber Engländer, deswegen.
Okay, und da bist du hingekommen und hast gesagt, ich will jetzt dort unterrichten.
Genau, das war so ein österreichisches Programm, die haben so, das
eben. Und die haben gesagt, ja, cool, machen wir. Und welches Programm war das?
One World Foundation
heißt das. Ah, kenne ich, ja. Das ist cool. Dann warst du dort, hast unterrichtet und hast gemerkt, fucking Hierarchie, oder wie?
Ja, einfach nur, das war einfach so ein Aussteigen aus der Komfortzone. Ich meine, ich jetzt alleine, Hitze und Schwülheit, damit gehe ich nicht gut um. Allein das schon jeden Tag, das war schon purer Terror. Und das dann in Kombination eben mit diesen sehr starren Hierarchien, ich war da einfach jeden Tag echt aufgewacht und gesagt, oh mein Gott, ich will das nicht mehr machen, aber du kommst ja auch nicht mehr weg. Ja? Und wenn du dich dadurch wurschtelst, dann ist die Peinlichkeit oder die Unangenehmheit, die entsteht, wenn du mal von einem Saal ablust oder sowas, eigentlich gar nicht mehr so schlimm.
Das ist lustig. Hättest du dir mit 14 Jahren gedacht, dass du das heute machst?
Na, mit 14 war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich niemals. Ja, also mit 14, was wollte ich mit 14 werden? Davor wollte ich irgendwann mal Roboter bauen. Ich hatte so Sci-Fi-Phase natürlich gehabt. Und mit 14 dann wusste ich nicht, was ich werden will, aber ich wusste, was ich nicht werden wollte. Ne?
Und du wolltest nicht
in den wollte eben nicht in diese Zukunftsforscherwelt einsteigen damals.
Wie ist das eigentlich für dich? Weil ich kenne jetzt nicht viele Leute, die ich fragen könnte, aber ich weiß, dass du in deinem Job extrem gut bist, aber deinen Vater kennt man natürlich auch. Mhm. Ja. Hast du manchmal so das Gefühl, so boah, in die Fußstapfen von jemandem treten oder ist das eigentlich gar kein Thema?
Ah, das habe ich ja rauf und runter gehört, also von hinten bis vorne. Also ich bin da schon sehr
weil gewohnt. Das muss ja am Anfang ja nerven, oder? Wenn du irgendwie kommst und sagst, mein Name ist Horx und alle so, also entweder es nervt oder es ist geil.
Na, am Anfang gab es eine kurze Phase, da war es irgendwie geil, weil da wusstest du, da hast du nichts drauf. Dann gab es so eine Phase, wo es echt ätzend war. Und jetzt mittlerweile ist so die Phase, wo ich zum Glück langsam auch so eine Eigenidentität habe in dieser Branche. Und es dann, jetzt kümmert es mich nicht mehr, sozusagen.
Okay.
Also es war, am Anfang war es sehr nervig, danach war es eine Zeit lang ein bisschen nervig. Dann war es kurz cool. Jetzt ist es irgendwie total okay. Also
du bist ja jetzt schon in einem beruflichen Umfeld, wo meistens sehr viele Leute sind, die wahrscheinlich 10, 20 Jahre älter sind und dann so in so Beratungsbereiche gehen und versuchen, anderen Menschen irgendwie so zu erklären, wie die Welt aussieht. Ich habe das Zukunftsinstitut, wenn ich mit euch zusammenarbeite oder auch bei euch Dinge mache, immer so wahrgenommen, dass dort immer so ein Haufen von Menschen ist, die manchmal versuchen mit, wie soll ich sagen, nicht mit Schwere, sondern mit Leichtigkeit an die Zukunftsthemen ranzugehen. wenn dich jetzt jemand fragt, was macht ein Trendforscher den ganzen Tag oder ein Zukunftsforscher? Ja. Weil da gibt es immer so diese Dinge, der eine Zukunftsforscher hat gesagt, so schaut die Welt in 10 Jahren aus, das ist ja gar nicht passiert. Und dann denkst du dir so, ja, sogar der Wetterbericht sagt, nächste Woche regnet es und dann regnet es nicht. Trotzdem schaust du ab und zu den Wetterbericht. So, was macht ein Trendforscher und wie macht und wann macht man seinen Job gut? Weil ich hätte das oft gefragt. Ich habe so meinen eigenen Zugang dazu, aber welchen hast du?
Also ich finde es immer ganz hilfreich, mal das eben zu trennen von der Zukunftsforschung. Ne? Weil das wird ja ganz oft, der Begriff Trend ist ja, die Leute kennen den Begriff Trend irgendwie aus Beauty-Magazinen und sowas. Farbtrends, Kleidungstrends.
Mode, ja, genau. Fashion.
Daher kommt die Assoziation. Und das ist ja bei uns, das weißt du, in unseren Kategorien sind das ja, wir sind das ja Hypes. Das sind ganz kurzlebige Phänomene, die interessieren uns eigentlich überhaupt nicht in der Trendforschung. Das heißt, wenn man da mal so den Horizont ein bisschen aufmacht, welche Trendphänomene gibt es, welche Größenordnungen gibt es, welche sind relevant, welche nicht, das hilft schon mal. Und dann aber noch immer die Betonung, Trends sind ja in der Gegenwart. Die sind ja bemessbar. Ja. Und das Geile ist, wenn man das Privileg hat wie ich, dass ein ganzes Institut noch dahinter steht, dann kann man ja auch mal so eine These reinschmeißen und sagen, hey, ist das, ich spüre gerade diesen Trend, ist das so? Und dann kommt dann zurück, ja, okay, das können wir belegen oder nein, du bildest dir das ein. Das heißt, das ist mal, die Gegenwartsforschung ist relativ praktisch da.
Ich wollte gerade sagen, weil es ist, weil ich sage den Leuten noch einmal, ich sage, bitte schreibt das Wort Zukunft, das ist immer Gegenwartsbeobachtung und Ableitung davon.
Aber die Sache ist, wenn du die Gegenwart mal richtig im Griff hast, und mal nicht in deiner eigenen, also wir sind natürlich alle immer ein bisschen subjektiv eingenommen, aber wenn du wirklich versuchst, da aus der Blase rauszukommen, so gut es geht, und es geht nicht zu 100%, Leute, die sich das einresen, die sind eh total drauf. Wenn du ein realistisches Bild über die Gegenwart und vielleicht ein bisschen die Vergangenheit kriegst, dann ist die Prognose gar nicht mehr so schwer. Das Problem, das die meisten Menschen mit der Zukunft haben, ist, dass sie die Gegenwart total falsch einschätzen. Und deswegen kann die Prognose dann sowieso immer nur scheitern.
Warum wird die Gegenwart oft falsch wahrgenommen?
Weil wir mittlerweile jetzt gerade wegen dem Informationszeitalter, in dem wir leben, halt alle auch in unseren eigenen Wahrheiten leben. Ja. Und eine Sache, die man natürlich, ich habe ja Kultur- und Sozialanthropologie studiert, die man da ganz stark merkt, wenn man einem da so ein bisschen eine Watschen kriegt und raus aus so der eurozentristischen Sicht kommt oder aus der westlichen Sicht, wie auch immer man das nennen will, da merkt man ganz schnell, wenn man global auf die Sachen schaut, ändert sich die Perspektive total.
Total,
ja. Also wir hier versuchen gerade die Gegenwart aufzublähen, weil uns irgendwie die Zukunftsvision fehlt und auf ganz vielen anderen Orten auf dem Planeten haben die Leute noch richtig Bock auf Zukunft sozusagen, weil da noch viel vor ihnen ist und weil sie auch sehen, was da alles möglich ist, ne? Während wir hier irgendwie so lange schon drauf pfeifen. Und das hilft.
Ja, das Interessante ist, in Europa habe ich immer so das Gefühl, das Wunschdenken der früheren Generationen in der Nachkriegszeit wurde erfüllt. Also soll es mal gut gehen, es ist für alle gesorgt, Essen.
Ist genug da, ja.
Ist genug da. Und jetzt verändert sich was. Und das ist wirklich das Problem. Die Leute glauben nicht an ihr eigenes Urvermögen, etwas neu zu denken für die Zukunft. Also es sagen die Leute immer so, ja, aber das Versprechen von früher, meinem Kind soll es mal besser gehen. Das Versprechen ist weg. Und jetzt? Ich denke mal, hey, das ist ein fucking weißes Blatt Papier, mach doch, was du willst draus.
Und so schlecht geht es ihnen auch nicht. Ne? Nee, also muss man ja auch sagen. Also ich finde, so ein bisschen habe ich das Gefühl, auch auf einer geistlichen und wie du auch sagst, auf einer fast schon Wohlstandsebene, wir ersaufen ja im Überfluss viel mehr. Ja, es ist ja extrem viel da. Ja. Jetzt ist nur, das muss man sagen, jetzt nochmal umso schlechter verteilt, das muss man aber sagen. Also die Verteilung hier ist ziemlich katastrophal. Mittlerweile hat ja Covid nochmal zugespitzt. Aber es ist halt, das klingt total abgedroschen, aber es ist schon Nörgeln auf höchstem Niveau. Das darf man einfach nicht vergessen.
Ja, das ist nämlich das Thema. Also das Ding ist, ich merke in den Diskussionen immer, du musst immer zuerst quasi ausholen und erklären, ja, es gibt Menschen, die sind in Armut. Ja, es gibt die und die Leute.
Es gibt ganz viel, ganz doll schlimme Sachen.
Die gibt es alle. Ja. Aber jetzt schauen wir mal bitte alle in diesen Saal. Wen von euch hat es getroffen? Also wirklich jetzt, ja. Und da ging keine, keine Hand in die Höhe. So. Und dann kommen immer so Themen wie, ja, aber was ist, und dann immer das Beispiel, die alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern. Und ich sage immer, ich kenne alleinerziehende Mütter mit 2 Kindern, die jammern nicht. Die jammern nämlich nie.
Die sind auch zu beschäftigt, um zu jammern.
Und das Interessante ist, ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung im wunderbaren Düsseldorf und da waren 100 Executives von doch relativ größeren Unternehmen. Ich habe gefragt, welche Aufgabe habe ich? Also in den ganzen Vorgesprächen, den ganzen Briefing-Calls, ja. Und ich habe mir gedacht, da kommt jetzt eher das mit Erklären, Generationen, New Work, whatever. Und das Thema war, das sind alle von unserer Anwaltskanzlei große Mandanten, pipapo. Und das Hauptthema ist, Angst nehmen vor der Zukunft.
Kriege ich auch ganz oft.
Ja.
Das ist komisch.
Und dann, das ist nämlich wirklich lustig, weil wenn ich in Schulen gehe und aktuell sage, was ist meine Hauptaufgabe, sagen sie alle, nimm mir die Angst vor der Zukunft.
Ja, die dürfen ja sogar Angst haben.
bei denen denkt man sich so, oh Gott, die Armen.
Die sind auch so hilflos und
die wehrlos. Die sind so hilflos. Ja. Und bei den Kindern ist es meistens nur, dass sie die Ängste ihrer Eltern übernehmen. Und bei den Erwachsenen ist es wirklich so, die sind in einem Punkt, sie haben sich den Arsch aufgerissen die letzten 20, 30 Jahre, um erfolgreich zu sein und haben mit den Tools aber keine Möglichkeiten. Oder sehen keine Möglichkeiten, wie sie für sich selber eine bessere Zukunft erschaffen.
Ja, die laufen jetzt auch gerade im Kontext New Work natürlich auch langsam auf die Wand der Realität. Ne?
Ja.
Also das, was die als Wohlstandsmodell kannten, das funktioniert halt immer weniger.
Ja.
Ne? Und das führt natürlich zu extremen Frustrationen. Du hast natürlich, wie du sagst, das Problem, das sind ja meistens die Geschäfts-, das sind ja meistens die Chefs.
Ja, ja, ja.
Und die geben den Ton vor, wie eine Arbeitskultur auszusehen hat. Und da geht es ja immer schief dann.
Wie nimmst du Leuten die Angst?
Also, einerseits, es gibt aus meiner Perspektive, so wie ich das mache, eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du reißt mal raus aus dem eurozentristischen Blick. Mhm. Wenn du auf die globalen Zahlen schaust, dann sieht man ja eigentlich, dass die Richtung ganz gut ist. Eigentlich.
Ziemlich gut sogar.
Ziemlich gut.
Also wenn du jetzt mal das Thema Klima ausspaßt, also wirklich einmal Klima nehmen, weg.
Mhm.
Schaust dir alles andere an.
It's getting better and better.
Es wird immer geiler.
Ja,
es wird immer besser. Also das ist das eine, ja.
Ja, und ich meine, das Parameter muss ja sein, also wenn es mehr Leuten im Schnitt besser geht als davor, dann ist es der richtige Weg.
Genau.
Das tut es im Schnitt meistens.
Okay,
das
ist es.
So, also das ist mal die eine Art, wie man es nimmt. Und das andere ist, dass ich so das funktioniert in Österreich vor allem sehr gut, dass man das zwangsoptimistische Argument wählt, dass man sagt, also selbsterfüllende Prophezeihung,
ach so, ja,
ja, das kennst du, ja, ist ein Klassiker, ja, aber du musst ja nur den Leuten irgendwie den Handlungsspielraum aufmachen in Richtung Zukunft, dass du sagst, hey, wenn du glaubst, dass die Zukunft immer schrecklich wird und sie dann auch so eintritt, dann kannst du dir zwar auf die Schulter klopfen, dass du eine gute Prognose abgeliefert hast, aber besser ist die Welt nicht geworden.
Mhm.
Und das zu brechen, indem du sagst, hey, du probierst halt mal andersrum, ja, und dann wird es wahrscheinlicher so werden, das sagt ja die selbsterfüllende Prophezeiung, ist ja unterschwellig, subjektiv und so weiter. Das ist ein ganz gutes Argument, ja, weil wie sollen die Person argumentieren, die sagt, nein, ich will, dass die Welt schlechter wird.
Mhm.
Dann kannst du sagen, okay, gut, mit dir kann ich wirklich nicht mehr helfen.
Nein, ich frage den Menschen auch immer zu einem realistischen Optimismus, was ist die Alternative?
Mhm.
Ich frage immer die Leute nur, weil die Leute sagen immer, ja, aber ich kann doch nicht immer versuchen, realistisch, optimistisch die Zukunft zu gestalten. Mhm. Ich stelle immer nur die Rückfrage und sage, okay, ich verstehe Sie, sehr gut. Was ist die Alternative? Und die Alternative wäre eigentlich nur darauf einzugehen.
Der unrealistische Pessimismus.
Genau. Und ich sage immer, was ist besser? Also auf was wollen Sie in derselben Sekunde den Fokus legen? Und dann beginnen die meisten selber zu lachen. Und ich merke einfach, und das ist wirklich das Thema, ich weiß manchmal nicht, ob ich weinen soll oder lachen soll, wenn plötzlich in Gruppendynamiken so Abwärtsspiralen beginnen, dass es gerade alles so schwer ist und so schwierig ist.
Ich kenne das genau. Das sind die 5000 Gründe, warum es nicht funktioniert.
Ja,
und das geht so.
Na, aber und wir haben gerade einen Krieg, ja, okay, und der ist wirklich beschissen. Und ich komme selber aus einem Flüchtlingsheim. Aber ich weiß, dass meine Eltern immer zu mir gesagt haben, gerade wenn es schlecht rennt, die muss bewusst sein, dass es schlecht rennt irgendwo, das ist richtig. Aber gerade deshalb musst du in deinem eigenen Alltag darauf achten, dass du dich nicht runterziehen lässt von diesen Dingen.
Ja, sonst gewinnt Putin ja.
Ja, erstens so das und vor allem, du hast keine Kraft mehr, um in dieser Welt dich auf die anderen 99% der Dinge zu konzentrieren, die funktionieren.
Mhm.
Warum denkst du, dass wir in der Gesellschaft, wir beide nicht, aber einfach immer diese Kipppunkte sind, wo die Leute plötzlich in diese Selbstgespräche fallen, wo sie alles schlecht reden?
Die Tipping Points, das ist ja das Spannende an ihnen, man würde sie so gern voraussagen können und irgendwie kann man es ja nicht. Ja? Also zum Beispiel, fantastisches Tipping Point Beispiel war ja zum Beispiel, also ich habe mindestens schon so schlimme Videos wie die Geschichte von George Floyd damals gesehen.
Ja.
Ja? Und warum war genau das der Punkt?
Mhm.
Das kann dir systemisch keiner erklären. Mhm. Ja? Das ist so, ist unerklärbar, aber es gibt es ja einfach.
Mhm.
Und man sieht dann natürlich, je mehr sich sowas auflädt und je mehr da reinkommt, desto früher oder später passiert das mal. Und diese Abwärtsspirale, das sind natürlich so diese Knock-on-Effekte, die man immer ganz oft sieht.
Mhm.
Ja, also das ist so ein bisschen wie die Frage, wenn wir, das wollen ja alle Marketingabteilungen immer wissen, wie mache ich ein virales Video?
Ja, so geil. Oder?
So geil.
Interessanterweise, ich muss ganz kurz was sagen, hinter der Kamera heute an der Technik, Ahmed, der und dann, darf ich sagen, wenn du arbeitest? Für Raf Camora und die ganzen Leute unter
anderem. Der weiß, wie man Sachen viral macht?
Zumindest im Music-Business, ja. Und angeblich kann man das irgendwie halbwegs. Das heißt, und den Typen kann man auch buchen, nur dass ihr es wisst. Ja, das ist ziemlich gut.
Na, ich habe jetzt aber Dips.
Was? So schaut's aus. Nein, aber das Ding ist wirklich so. Es stimmt schon. Das heißt, es gibt diese Kipppunkte. Aber warum glaubst du trotzdem, dass, ich meine, es ist wirklich so, wenn ich mit Leuten rede und du sprichst 5 Minuten mit denen, 10 Minuten, du zeigst dann 2, 3 Zahlen über die Welt. Und dann sind sie so, ach so, ja, stimmt ja. Mhm. Na stimmt. Und ich sage nur zu denen, red mit deinen Großeltern, wie es damals war. Mhm. Ja, ja, na, stimmt, stimmt, stimmt. Und ich denke mal, what the fuck? Warum braucht denn jemand anderen, der ihnen das erklärt? Warum rennst du lieber eine Woche durch die Gegend, schaust nur am Boden und denkst, die Welt ist scheiße?
Weil du da nicht schuld bist.
Das ist richtig.
An deiner eigenen Miserie.
Das ist,
das ist ja, da, das, darauf basieren ja auch alle Verschwörungstheorien.
Das Täter-Opfer-Helfer-Dreieck.
Genau, ja, 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 genau. Und nur kurz zu dem Thema, ja, frag mal deine Großeltern. Das finde ich ja immer so geil, weil das süße Gift der Nostalgie ist ja unglaublich gefährlich. Ja? Und ja, das kriegen ja auch die Großeltern mittlerweile.
Manchmal, ja, ja.
Also
ja,
zum Beispiel, wenn meine Oma, in Deutschland mir immer sagt, wie viel schlimmer die Straßenkriminalität doch geworden ist. Und dann zeige ich ihr alle Zahlen und es bringt nichts. Es ist scheißegal. Sie sagt die ganze Zeit, nein, das ist doch so schlimmer geworden. Es ist gefühlt und es ist natürlich auch so, dass du Traumata und schlechte Erfahrungen der Vergangenheit musst du ja verarbeiten.
Klar.
Das heißt, entweder du compartmentalisierst sie, also du schiebst sie irgendwie weg, oder du verarbeitest sie. Genau. Egal was, die werden sehr klein. Mhm. Dann bleiben ja in der selektiven Wahrnehmung nur mehr die positiven Sachen. Mhm. Die schlimmen hast du verarbeitet oder verdrängt.
Ja gut, aber dann stelle ich vielleicht andere Fragen, weil ich frage dann immer Leute wirklich so, wie war das damals wirklich in dem Dorf? Wie war das mit der Essensbeschaffung?
Also, nee, klar, du kannst es aushebeln. Wenn du dir die Zeit nimmst, dann darauf einzugehen, dann kannst du es sofort entzaubern. Aber die Realität, die sich die Leute zusammenmalen, so im Alltäglichen, das früher war es besser. Diese Tendenz habe ich sogar schon langsam.
Du, ich kann mich an Leute erinnern, ich kann mich an eine gute Bekannte erinnern von der Familie, die hatte eine Geburt, wo sie erzählt hat, die Geburt war das Schlimmste, was sie erlebt hat, okay? Mhm. Ein paar Jahre später, oh, Kind bekommen wir wieder voll super, Ma, und schwanger sein und so. Ich denke mir so, du hast damals gesagt.
Hast du gesagt, das war schrecklich?
Never ever. Dann hat sie die zweite Geburt und hat sich auch kurz vor der Geburt gedacht, so, oh shit, das war damals ja wirklich eine ziemlich harte Nummer. Ja, die hatte das komplett ausgeblendet. Ja. Die zweite Geburt war super, alles hat gut funktioniert. Aber das war auch wirklich so. Also da passieren Dinge manchmal, wo man dann sagt, ach, das war damals
gerade
so schön,
bei der Geburt ist es ja aber auch so, dass natürlich evolutionär hat der Körper sehr ein Interesse, diese Erfahrung zu löschen.
Genau so ist es, weil das ist evolutionär.
Ja. Weil sonst, es würde ja sonst jede Frau sagen, das mache ich nie wieder. Ja, und dann haben wir das Problem, wir haben ein Kind pro Frau und dann gibt es keine Menschen mehr.
Was ist das Gute daran, dass wir vergessen, dass es uns gut geht? Also ein blödes Beispiel ist, der Klassiker. Kommst zu einem Bekannten, Wohnung 17. Stock, du gehst auf den Balkon und sagst, wow. Und er schaut dich an und sagt, ja, ich sehe das gar nicht mehr. Weil ich lebe schon seit 3 Jahren.
Normalisiert
hat. Es hat dich komplett normalisiert, ja. Was ist das Gute daran? Dass wir die Dinge uns zu sehr daran, also zu schnell daran gewöhnen.
Boah, ey, das Gute daran, das ist meine Frage. Weil es ist natürlich diese unglaubliche Frustration, gerade bei dem Beispiel jetzt, wo es ja auch um Wohlstand und so geht. Es gibt ja diesen Punkt, wo es extrem abflacht, wie viel mehr Geld du hast, ob du glücklicher wirst.
Ja, ab ca. 70, 80.
Ja, das pro Haushalt, glaube ich, 90 oder so.
Ja, irgendwie
so. Irgend sowas. Und die Frage ist ja dann immer, kann man das nur lösen, indem man es auch mal verliert? Das ist ja eigentlich, finde ich, die spannende Frage dahinter.
Weil du dann weißt...
Muss es dir mal genommen werden wieder?
Weißt du, was lustig ist? Ich habe bei mir selbst... Im Privaten versuche ich oft Menschen zu helfen, die lebensmäßig Ausgangspunkte haben, wo sie ganz unten sind. Mhm. Also in Armut, prekäre Verhältnisse. Und mit denen arbeite ich dann. Und wenn du die dann irgendwo in Dinge hineinbekommst, wo sie dann einen Job haben, sich weiterentwickeln und dann mal was in ihrem Leben haben, was Wohlstand ist, ich merke einfach, dass die Dinge wirklich jeden Tag zu schätzen wissen. Weil sie eine Zeit erlebt haben, wo sie das nicht hatten und wissen, was es benötigt hat, sich das aufzubauen. Das heißt, natürlich kann es sein, wenn du in deine Welt hineingeboren worden bist, wo du den Mangel jetzt so nicht kennst und du dann davon entkapselt wirst, dass du dann den Wert erkennst.
Nee, du brauchst den, wenn du aus Armut gekommen bist in dem Kontext, brauchst du den Throwback nicht mehr.
Genau so ist es.
Wenn du es nicht durchlitten hast, dann musst du es vielleicht mal erleiden.
Ja, aber ist das dann dieser Satz, wo man oft sagt, der Mensch lernt halt nur durch harte Zeiten?
Ja, aber die Sache ist, es gibt ja auch eine evolutionäre Selektion dafür. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Oder ich zieh's mal so auf. Die Sache ist natürlich, wenn du diejenigen, oder andersrum gesagt, wir denken ja auch immer als Menschen, wir sind irgendwie Räuber, ne? Also Raubtiere. Wir sind so irgendwie die großen Tiere, die den Planeten erobern. Das ist der Mythos, den wir uns erzählen als Menschen. Erst, wir sind die traurigsten Beutetiere ever. Ja, also du musstest ja immer nur schneller laufen als der andere, der neben dir, ne? Genau, wenn der Säbelzahntiger kam.
Genau,
und somit sind wir auch, wahrscheinlich statistischer, sind wir die Nachfahren von Feiglingen. als von den, der coole Große, der sich dem Säbelzahntiger entgegengestellt hat, der ist gefressen worden.
Ja, und ist auch schon so, dass es natürlich das Kollaborative und das Kooperative war. Dass,
genau, das
also
ist dann,
es war nicht der eine Starke, der die Herde gerettet hat, sondern es war so, Jungs, gehen wir alle in die Schlägerei. So, ich trau mich nicht alleine.
Voll, gegen 500 kann der Tiger nichts machen.
Ja, ja. Ich glaube, das merken wir auch langsam. Dass wir, aber ich frage mich manchmal wirklich so dieses, weil es gibt oft bei Veränderungsthemen, auch im privaten Umfeld, immer so dieses Ding, ja, vielleicht musst du jetzt gegen die Wand laufen, damit das versteht. Mhm. Aber ich kenne natürlich auch Veränderungsmechaniken, wo Menschen aus Lust, aus Neugierde, aus plötzlich, da ist etwas, das zieht dich im Sog hin und plötzlich lernst du alles, was du auf dieser Reise dorthin benötigst. Und die Frage ist halt, bei diesen Zukunftskompetenzen, die Menschen entwickeln, um auch Zukunft neu zu denken, wo haben wir das verloren in unserem Leben, diese Sogwirkung zu entwickeln? Weil wir haben eine kleine Tochter, die hat gerade gehen gelernt, die hat sprechen gelernt. Machen alle Kinder. Die haben Bock, die haben Lust, die wollen mit Mama und Papa herumlaufen. Das heißt, die Sogwirkung ist in uns drinnen und komplexer als der aufrechte Gang und die Sprache wird es nicht.
Ja.
So, was passiert aber aus deiner Wahrnehmung, wenn du in Organisationen gehst? Also, was ist im Leben passiert, dass Menschen das also, warum merken sich die einen und die anderen nicht?
Ja, das ist halt, in meiner Erfahrung ist es zumindest so, dass das Problem, das man hat, ist ja, Hierarchie ist ja extrem gut darin, Komplexität sehr schnell aufzubauen. Ja, das, in Unternehmen ist das meistens so. Am Anfang, wenn du von nichts startest, hierarchische Strukturen meistens sehr gut. Nur irgendwann überfordert dann die Komplexität, die sie erstellt haben, diese Hierarchie. Und was dann passiert ist, und das sind die Unternehmen, die dann sozusagen vom Management Geisel gehalten werden, die kennst du sicherlich auch, wo du denkst, Jungs, ey, also ihr habt doch schon alles, ihr müsst jetzt nur diesen einen Part, müsst jetzt nur ein bisschen loslassen und in so einen kreativen, iterativen Prozess kommen.
Genau.
Aber ihr, es tut mir leid, 50-jährigen alten weißen Säcke könnt einfach diesen Kontrollverlust nicht zulassen, weil ihr dann in eurer Daseinsberechtigung angegriffen werdet. Und das ist es eigentlich, dass die pure Hierarchie, weil am Ende des Tages fängt, glaube ich, das Töten dieses, oder der Untergang dieses Innovations- und dieses Soges, den du ihn nennst, eigentlich fängt er in der Schule an. Das ist der Punkt, wo es losgeht. Und das ist das erste Mal, wo man wirklich mit Hierarchie konfrontiert ist. Also nebst der Hierarchie mit den Eltern, aber das kann man, finde ich, nicht ganz so beschreiben. Schule ist ja der erste Punkt, wo man... Ich habe meine Lehrerin im Gymnasium Frau Professor nennen müssen.
Ich auch. Ist das nicht pervers?
Sie siezen.
Ja, ich auch. Katastrophe.
Da, also nur mal zu sagen, da war ich 10.
Hey, als die reingekommen sind, immer haben wir alle aufstehen müssen.
Ja, genau, ich auch.
Wir auch. Und bei uns war es so, wir hatten einen Lehrer in Physik, der hat uns manchmal eine Stunde stehen lassen.
Ah, wirklich?
Ja.
Aber das war so
regelmäßig.
Ich glaube, das kann man wahrscheinlich klagen.
Der Typ hat sich hingesetzt, hat uns angesehen und wenn sich jemand hingesetzt hat, hat er immer gesagt, aufstehen.
Aufstehen, okay.
Oh, danke, dank dir müssen jetzt alle eine Stunde stehen. Und wieso? Was?
Ja, das ist so Militärpsychologie. Ja,
aber
ja, voll,
aber so
voll,
war
voll.
Bei mir Schule.
Ja, genau, aber das ist der Punkt, wo das losgeht. Ne, weil das ist ja auch die erste Konfrontationsebene mit wirklicher Hierarchie.
Das stimmt.
Und das System ist ja am Ende einfach nur auf Unternehmen übertragen.
Und es ist aber, im Gegensatz zu Unternehmen muss man sagen, das ist nicht freiwillige Hierarchie. Weil in einem Unternehmen bewirbst du dich. Also ich kenne niemanden, der eine Waffe an den Kopf bekommt und sagt, jetzt geht's so.
Ja,
also sind wir uns ehrlich. Also du gehst jetzt nicht zu einer Siemens arbeiten, weil jemand sagt, du musst da jetzt hingehen, hast du die Waffe am Kopf. In der Schule hast du keine Chance. Wenn du nicht hingehst und sagst, ich kündige von der Schule, na grüß Gott.
Gut, ich hab aber auch mal 50% Anwesenheit nur gehabt. Ja, also man kann schon versuchen.
Aber es ist nichts, wo du dann sagst, ich wechsle Unternehmen.
Das war Kurzarbeit, aber, sehen wir es so mal.
Ja, das ist gut. Das ist gut, wenn Eltern mal zu mir sagen, mein Kind ist schulschwer, was sage ich?
Ja, das ist eine Kurzarbeit.
Kurzarbeit, Bro. Aber, und die Sache, die mich jetzt interessiert, ist, wie bekommt man aber die Menschen wieder zurück, back on track? Weil du kommst in diese Welt, du hast diese Fähigkeit der Sogwirkung, du lernst die Dinge in deiner Umgebung, du redest mit den Eltern, du lernst die Sprache, aufrechter Gang, was weiß ich alles. Dann kommt diese Hierarchie-Thematik, die das vielleicht bricht. Aber dann hast du dieselbe Person theoretisch mit denselben Kompetenzen dann in Organisationen sitzen. So, jetzt kommt Veränderungsthematiken, jetzt kommst du in eine Organisation, jetzt kommt das Zukunftsinstitut. Leute reden über Veränderung. Was sind so Hebeldinge, so Hebelpunkte oder Mechanismen, an die man denken kann, um die Leute wieder dahin zu bringen, wieder zu verstehen, zu was sie fähig sind?
Ich glaube, ich musste da was gestehen. Ich habe das Problem, habe das am Anfang mal ausprobiert, Beratung. Also diese längeren Prozesse, wo du regelmäßig mit Leuten da rangehst, aber das ist ja auch viel machst.
Nein, ich weiß, du machst nicht die Beratung, sondern machst die Impulse.
Nee, voll, aber ich habe ja Beratung am Anfang auch mal ausprobiert.
Ja.
Und bin genau also was ich dir damit sagen möchte, ich habe die Antwort auf diese Frage nicht, weil ich genau daran gescheitert bin auch. Dass ich gemerkt habe, um Leute, glaube ich, da umzupositionieren, da kann man mal einen Impuls setzen, das mache ich ja auch viel und oft und gerne, aber am Ende müssen sie es dann selbst finden gehen. Das und bei Beratung nimmst du sie ja an die Hand und kannst sie ja wirklich dahin mitzerren. Und ich habe das nie geschafft. Ich bin deswegen da raus, weil du kommst den Leuten einfach so nahe, es wird auch dann teilweise intim und so unangenehm. Also damit konnte ich nicht umgehen, zumindest in dem Alter. Vielleicht wäre ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich das könnte, aber damals habe ich mir gedacht, ey, das wird einem, also ganz zynisch gesagt, vielleicht ist es mir das wert, weil es ist auch für mich auf einmal schmerzhaft geworden.
Na, es ist nämlich, genau das wollte ich nämlich, also schauen, ob das bei dir auch so war. Ich merke nämlich immer, wenn du diese Themen treibst, du kannst dann nicht mehr mit den Leuten von Rolle zu tun haben, weil es kommt dann ein Punkt, wo sie sich eingestehen müssen, was ist meine große Angst? Wer bin ich in meiner Identität, wenn ich diese Hierarchie verliere? Dass du sie mal dazu bringst zu verstehen, dass hey, wenn du nicht mal das alles leiten musst, hast du ja viel mehr Freiheiten und du greifst auf die Kraft der vielen zu und so. Und das ist immer hochpersönlich. Weil ich habe
immer. Du greifst in die Identität an. Komplett. Die identifizieren sich ja durch Ich bin Manager.
Ja, und du greifst alles an, was sie die letzten 20, 30 Jahre erfolgreich gemacht hat und wo jeder gesagt hat, machst du gut, deshalb bist du in der Position. Und ich habe nur für mich, und ich habe mir immer die Frage gestellt, bin ich der Einzige, der dann immer so persönlich reingehen muss, weil ich habe es nicht anders hinbekommen, da zumindest etwas zu begleiten. Und ich denke mir ja oft, gerade jetzt in der heutigen Welt, es kam plötzlich Corona, die Leute waren vor den Kopf gestoßen, was möglich ist, es kam plötzlich dieser Krieg. Alle Themen, die wir aktuell gesellschaftlich diskutieren zum Thema Zukunftsbild, betreffen doch die tiefsten Ängste von uns allen. Bei Corona war es plötzlich der Tod ist auf der Straße. Beim Krieg in der Ukraine ist shit, wenn Putin die Ukraine angreift, zwischen Ukraine, Österreich und Deutschland sind nicht mehr viele Länder. Das sind doch alles Dinge, die uns wirklich persönlich im Privaten unfassbare Angst machen. Tödliche Virus und die Atombombe, die
vielleicht. Bedürfnispyramide, ne? Der Klassiker, wir sind da ordentlich runtergerutscht. Ne? Nur, was ja paradox ist total, man würde ja denken, jetzt wo die Gefahren überlauern und wir in der Bedürfnispyramide runterrutschen und uns Sorgen um Versorgungsengpässe machen und Dach über dem Kopf und so, dann müsste uns doch eigentlich die Individualität und so wieder völlig plunzen sein, also völlig egal sein. Dem ist aber irgendwie nicht so.
Ja, weil wir so viel bespielt werden mit Themen, aber Gott sei Dank. Also Gott sei Dank bekomme ich auf Instagram noch so eine Werbung für Athletic Greens und so ein Zeug, wo ich mir Burpees mache. Weil ohne Scheiß würde ich es auf Instagram nur bekommen, oh Krieg, ich würde die Krise bekommen.
Ja, voll.
Also Gott sei Dank gibt es diese Leute, die
sagen. Na gut, aber was willst du sagen, dass das Konsum eine tolle Ablenkung ist gegen die Probleme
in der Welt? Das ist ja auch nicht. Aber ich glaube schon, dass wir extrem scheiße darin sind, dass manchmal, wenn wir über traurige Themen nachdenken, dass wir einfach sagen, so stopp, jetzt stehe ich auf, gehe raus, blicke in den Himmel und denke mir, Leute, es gibt auch noch eine andere Welt.
Ja, und gleichzeitig, man muss ja auch sagen, was ja so frustrierend ist, ist, dass wenn solche Sachen passieren, die initiale Reaktion, da sieht man ja auch, wie du vorhin auch gesagt hast, dass wir als Menschen uns eigentlich durchgesetzt haben, weil wir kooperativ sind, diese initiale solidarische Kooperation immer am Anfang dieser Krisen, wo es richtig brennt, wo
sich alle denken, ist sie perfekt.
Es ist so geil perfekt. Und das verlieren wir dann immer leider.
Ich habe das bei uns im Haus erlebt, bei uns in unserem Nachbarhaus. Da gibt es verschiedene Generationen und da gibt es ein paar Jugendliche, die gehen immer zum Fußball und die Älteren sagen, ach, diese ganzen Hooligans. Und so, dann war der erste Lockdown. Und diese schlimmen Jugendlichen haben im Haus so ein Plakat aufgehängt, so quasi, wenn sie älter sind und sie wollen einkaufen gehen und sie haben Angst.
Dann helfen wir ihnen.
Bitte anrufen unter der Nummer oder Nachricht schicken, wir kümmern uns um das. Und das habe ich nicht nur bei uns erlebt in der Nachbarschaft, das war bei ganz vielen. Und als dann aber die Leute gecheckt haben, gut, wir könnten das Zeug trotzdem überleben, war das vorbei.
Ja.
Und ich denke mir jedes Mal, müssen wir denn immer wieder, so wie in diesen Roland Emmerich-Filmen, darauf warten, dass der Feind kommt und alle...
Es muss eine Welle in New York umknallen, sonst geht eigentlich nichts.
Ja, aber ist das jetzt wirklich so?
Naja, es ist ja... Das
gibt's
doch nicht. Nein, aber es ist das wilde Paradoxe ja, weil...
Weil es stimmt schon, die Fridays for Future-Bewegungen sind entstanden aus Wut, Ärger, Black Lives Matter-Demos, da irgendwas, das fast zum
Überlaufen... Der Tipping Point da
wieder, ja. Aber ich denke mir, ist das wirklich so simpel?
Das ist doch der große Challenge jetzt für uns als Menschheit.
Ja.
Wenn wir ins nächste Zeitalter jetzt sinnvoll reinkommen wollen und jetzt nicht die Erde abfackeln müssen, dann geht es jetzt da mal, das klingt jetzt urpathetisch und Werbung für unseren Berufsstand, aber dann geht es wirklich um Zukunftskompetenz.
Genau so
ist es. Weil das ist ja die wahre Auseinandersetzung mit der Zukunft, ist nicht nur reaktiv etwas kurz zu machen, weil du dir dann auch selbst auf die Schulter klopfen kannst und dann sagen kannst, boah, ich habe meinen Teil geleistet, sondern dass man das mal auf längere Sicht macht. Ja? Also es ist ja... wir haben uns ja auch so ein bisschen auch, glaube ich, vorgerechnet, wie man mit modernen Krisen umgehen kann. Ja, also das klingt zwar total crazy jetzt, wenn ich das sage, weil wir alle so die Nase voll damit haben, aber wir haben Corona als Weltgesellschaft eigentlich relativ gut in den Griff gekriegt.
Ja,
sauschnell. Wenn du es vergleichst mit den Todeszahlen von der schwarzen Pest, also gerechnet auf
Gesamtbevölkerung,
oder sogar spanische Grippe, sind wir pipifein da rausgekommen. Ja?
Und eines haben wir auch nicht vergessen, wir hatten Lockdowns und das größte Problem in den Lockdowns war, ob wir Klopapier haben.
Ey, ich habe mir es gerade total geil,
muss also wirklich,
erzählen. Also mir ist gerade so ein Throwback dahin passiert. Ich war bei irgendeiner Veranstaltung am Weg raus und irgendwo hinten am Parkplatz stehen schon relativ in der Dämmerung zwei dicke Autos Rücken an Rücken und die beiden Kofferräume sind offen, schaut fest aus wie ein Deal. Ja? Es wird da irgendwas gedealt werden und sie nehmen einfach nur Klopapierrollen ein nach der nächsten und transferieren sie von dem einen ins andere.
Scheiße, ich habe gerade meinen Kaffee aus dem Mund ausgespuckt.
Wirklich? Ja, das war so geil. Ich habe gedacht, ey Jungs, ihr seid echt noch in einem anderen Zeitalter hängen geblieben. Vielleicht sind es die Affenpocken oder was da losgeht, aber das fand ich echt geil.
Aber das ist auch interessant, oder? Ich meine, ich weiß nicht, Ich weiß auch nicht, warum es war. Ich hatte teilweise ein schlechtes Gewissen, weil ich während der Pandemie mir immer gedacht habe, Leute, jetzt kommt mal runter. Es ist natürlich schlimm, was passiert, aber ich finde die Bilder auch nicht so schlimm. Also ich finde die Bilder in den Spitälern auch katastrophal. Mhm. Nur, ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Die Leute sitzen zu Hause, bestellen ihr Essen beim Yum, schauen auf Netflix ihre Serien, haben jetzt keine Kinder, die zu Hause Halligalli machen und sagen, oh Gott, alles ist so schlimm, wir sitzen im Lockdown in der Pandemie. Zu Hause und ich denke mir so, hä? In derselben Stadt, in einem Flüchtlingsheim, sitzen 17 Leute auf 47 Quadratmeter und keiner von denen jammert herum.
Genau, und haben kaputte Masken von irgendwelchen Influencern gekriegt.
Ich sag's nur.
Also,
wie ist der Typ?
Das ist nicht meine Szene.
Ja. Ich meine auch nicht, das ist der Name. Aber das Ding ist Zukunftskompetenz. Um was geht's da?
Am Ende des Tages geht es darum, dass du. Also ich finde das Pathetischste, mein Lieblingsleitsatz dazu ist, dass du Sachen für Generationen tust, die du nie kennenlernen wirst. Und das fällt uns unglaublich schwer.
Wie nochmal?
Dass du im Jetzt Sachen tust für Generationen, die du niemals kennenlernen wirst.
Ja.
Momentan labern ja alle über Enkelfitness. Das hörst du jetzt auf jedem fucking Kongress.
Ja, weil sich das auch jeder vorstellt.
Ja, und weil jeder, ich kenne meinen Enkel und mein Enkel ist so lieb.
Ich weiß.
Ja. Aber die wahre Zukunftskompetenz ist die Generation, die du niemals kennenlernen wirst.
Genau, aber das kann sich keiner vorstellen.
Eben, aber als Zukunftsforscher muss ich natürlich immer auch einen drauf machen. Ja, und gerade wenn so nichts Besseres, als wenn die über Enkelfähigkeit reden, dass ich auch komme und sage, boah, Enkelfähigkeit kotzt mich an. Und dann geht es schon wieder ganz anders. Weil die Sache ist, wenn du den Anspruch stellst, die Generation, die du nie kennen wirst, und das Ziel ist und wir verfehlen es und kommen bei den Enkeln an, dann ist noch immer viel gewonnen worden. Ne? Also sozusagen das Ziel sehr weit wegsetzen, dann kann man es ein bisschen verfehlen, dann ist es auch in Ordnung.
Na, ein Problem bei Zielsetzung, ein echtes Problem bei Menschen bei Zielsetzung ist, wenn sie ihre große Vision und ihr großes Ziel viel zu früh erreichen, fallen alle in ein Loch.
Aber wie meinst du das?
Na, Loch? Klassiker. Und der eine sagt, boah, wenn ich mein Doktoratstudium habe, dann.
Okay.
So, dann hat er's. Dann steht er da und sagt, und jetzt? Dann, ich hatte vor zwei Tagen einen ziemlich coolen Unternehmer, der sitzt vor mir, hat alles hinbekommen, wie er wollte, hat in Portugal gerade eine riesen Immobilie gekauft für seine Firma. Und er sitzt so vor mir und hängt so durch und sage ich, Alter, was ist? Sagt, ich muss dir jetzt was sagen, aber lach mich nicht aus. Sag ich, ja, sagt er, alle meine Ziele, die ich hatte, habe ich erreicht. Und ich so, ja, und? Ist ja cool, sagt er, ja. Und dann sagt er, ja, wer bin ich eigentlich jetzt? So. Und dann habe ich gemerkt, und das merke ich immer wieder bei Menschen, wenn wir wirklich ein Ziel haben, das größer ist als wir selbst, und so wie du gerade sagst, es ist immer so groß, dass es wichtig ist, sich anzustrengen, aber ich weiß, ich werde diese Ausbaustufe von dieser Vision nie erleben. Dann bist du immer auf der Reise und entwickelst dich weiter. Aber zum Beispiel, wir haben jetzt eine Gesellschaft, ich merke es die ganze Zeit, ich rede dann mit Leuten, die haben es geschafft, Führungskraft, whatever.
Ja, und made it.
Nein, aber die können sich dann nichts mehr Besseres vorstellen. Weil das, was sie sich immer früher vorgestellt haben, wenn sie das alles erreicht haben, jetzt sind sie alle dort, und ihnen fehlt jegliche Vision und Fantasie, für was sie jetzt mit ihrem Leben noch anfangen könnten. Und dann sitzen sie es einfach aus und werden zu Verwaltern. Und ich merke einfach in der heutigen Welt, also ich bin bei einem Startup beteiligt, das heißt Glacier, die machen ziemlich viel im Thema Klimabereich und die aktivieren Unternehmen und deren Mitarbeiter im Unternehmen was zu machen für Klima. Das funktioniert ziemlich cool. Und das ist eines der Themen, Zukunftsbilder zu bauen, wo du eben sagst, das ist eine Vision, die ist nicht für mich. Das ist nicht mal für meine Kinder. ich werde, wenn ich tot bin, werden noch Leute dran arbeiten. Ist das einer dieser Hebel, um uns ins Tun zu bringen?
Das ist die Nachwelt, um die geht's doch. Also, was ist denn der Sinn von Gesellschaft als, also warum bin, was mache ich im Hier und Jetzt? Ich mache im Hier und Jetzt das.
Ja, wir könnten TikTok-Reels
machen. Ja, sorry, aber gut, aber gut. Aber die menschliche Zivilisation.
Nein, ja, hey, ja. Hey, ganz ehrlich, schau dich mal um. Ja, es gibt einen TikTok-Trend und alle. Kennst du, oder?
Ja, TikTok gerade so noch.
Katastrophe.
Ja, ja, also, aber die zentrale. Der zentrale Konflikt in der Zivilisation ist es doch, von diesen tiefen, primalen Instinkten loszulassen. Ja? Also genau dieses, ja, wir könnten natürlich alle nur rumsitzen und nur Sinnesbefriedigung betreiben. Ja? Das ist dann TikTok oder im Extrembeispiel ist es dann VR-Brille und du bist die ganze Zeit nur in irgendeiner virtuellen Welt, lässt dir alle Sinne einspielen und musst nichts mehr bewirken. Zivilisation ist sich das gegen wehren. Dagegen sich zu wehren, das ist Zivilisation. Und das ist Fortschritt. Und das tut halt weh. Natürlich ist es einfacher. Ja? Ihr könnt auch den ganzen Tag lang nur TikTok-Videos schauen und saufen und was weiß ich. Ja? Aber die Auseinandersetzung damit, dass man es nicht tut, das macht das Leben doch auch so spannend.
Ich hatte jetzt letztens eine Diskussion auch mit jemandem, wo ich gesagt habe, wo der gesagt hat, er merkt, also der kommt aus dem Technologiebereich und hat immer früher gesagt, Technologie ist die Antwort. Jetzt hat er mittlerweile gemerkt, nein, Technologie ist nicht die Antwort, es ist Bewusstsein. So, da habe ich zu mir gesagt, ja, bin ich bei dir, sagen auch viele, wir brauchen Bewusstseinsveränderungen für das, was vor uns liegt. Nur demgegenüber steht eine Wirtschaft, wo wir sagen, wir müssen die Kaufkraft stärken, Marketing, Business, Werbung, Targeting von Leuten. Das heißt, auf der einen Seite sagst du, Bewusstsein, 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 du gehst auf die Straße, buh, 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 buh. Und irgendwie sitzt du da und denkst dir so, also das, was wir wissen, was wir benötigen, wird aber konterkariert von etwas, wo wir sagen, ja, es ist Business.
It's business as usual.
Ja, ne? Eben.
Und die Sache ist natürlich auch, gerade jetzt so im modernen Marketing sieht man das ja sehr schön, die hacken dich ja richtig.
Die hacken dich.
Also wie willst du dich gegen die Macht von 40 Kognitionspsychologen bei Twitter oder sowas wehren?
Ja? Leute auch keine auf Chance. Auf der anderen Seite sitzen die besten Programmierer der Welt und die besten Verhaltensforscher der Welt und die kämpfen gegen dich um 21 Uhr am Abend, wenn du müde bist.
Und die machen dich fertig.
Kein schlechtes Gewissen. Kein schlechtes Gewissen. Du bist einfach...
Naja,
Scroll, ja,
endlos. Hey, aber wie gesagt, also.
Aber wie kommt man aus der Kiste raus? Wie schaffst du das für dich in deinem Alltag, dass du diese Entkopplungen ab und zu hinbekommst?
Also, ich habe den Vorteil, sage ich mal, ich bin eigentlich relativ anti-digital in so meinem. Also, ich habe zum Beispiel keinen Amazon-Account, ich habe keinen Netflix und so. Ich bin da bewusst distanziert. Aus dem Gedanken, wenn ich es beforschen will, und das muss man ja als Zukunftsforscher die ganze Zeit machen, brauchst du auch irgendwie eine Distanz dazu. Ja?
Ganz klar.
Und das mache ich eben, indem ich es mir einfach nicht besorge. Ich kenne mich selber als Person. Ich kippe sehr schnell in Sachen rein. Ja. Jetzt gerade ist es der Beruf, das ist eine Supersucht. Ja? Aber wenn es dann TikTok wäre, dann wäre es irgendwann mal nicht sehr konstruktiv. Ja? Soll also heißen, es ist, glaube ich, auch sehr individuell. Ja? Also kenne dich selbst und weiß, auf welche Trigger du reagierst und versuch das zu reduzieren. Das ist sicherlich mal die einzige Art und Weise, weil schief geht es doch immer nur, wenn man so One-Size-Fits-All-Lösungen sucht für sowas. Ja, also wenn du dann sagst, wenn du dann rumschreist und sagst, okay, jeder sollte nur mehr 2 Stunden am Tag sein Handy anschauen und dann sollte es sich abdrehen und so weiter.
Und alle in den 5 a.m. Club in der Früh und an den Tag startest du dann mit 20 Minuten Meditation. Ach, für alle.
Für alle, für nicht immer. Alle. Für immer. Ich will ein Achtsamkeitsdiktat. Ja, ja.
Das ist echt.
Die Autokratie der Achtsamkeit, das wäre dann die nächste Stufe.
Aber wirklich in deinem Job oder auch so bei deinem Vater, den du vielleicht beobachtet hast, einer Welt, die gefühlt immer lauter wird, immer mehr Impulse kommen, diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie, diese Distanz zu wahren, hat doch sehr viel zu tun, wirklich dann mit einer eigenen Disziplin, oder?
Ja, also ich habe dafür auch ein Wort, das hat sich noch nicht etabliert, aber ich arbeite
dran. Wir arbeiten jetzt gemeinsam dran.
Digisziplin, die Mischung aus Disziplin und Digitalisierung. Es braucht
nur Digisziplin.
Ja, es ist ein bisschen ein Zungenbrecher.
Das
ne?
Wort hat sich so falsch, also ist das ein Wort?
Ist ein erfundenes Trendwort, lass mich doch, komm, du weißt, das ist Teil des Jobs.
Digisziplin.
Vielleicht muss man das mit der Aussprache noch, aber wir arbeiten dran.
Ja, aber hey, aber ohne Scheiß, das kannst du sicher etablieren. Digisziplin. Ich bin digiszipliniert.
Da geht doch. Läuft. Sauber, danke.
Ja, haben wir schon drin.
Danke,
ja, wir
sind digiszipliniert. Digiszipliniert klingt viel besser.
Digiszipliniert.
Ja. Aber so muss man es einfach auch machen. Ja, also, die Sache ist, wenn du es mal schaffst, es eine Zeit lang durchzuziehen, dich zu entziehen, dann ist es ja nicht mehr Askese. Ja? Also wie die ganze, und jetzt verpasst so viel, oh, wie tragisch. Ja? Sondern du merkst dann auf einmal, hast du auf einmal mehr Zeit für die Sachen, die du wirklich machen willst. Gibt ja dieses geile Phänomen, Und das ist, kommt auch wieder an dieses Hacking, dieses Brain-Hacking dran. Ja. Hollow Flow, das ist dieser leere Fluss, wo du einfach von App zu App düdelst, über Notification über Notification. Das ist so wie diese LinkedIn-Benachrichtigung, wo nichts drinsteht. Gratulieren Sie so und so, ich oder weiß. Heute so und so. Und du denkst, what the fuck? Ja? Und das machst du aber stundenlang jeden Tag in allen möglichen Apps. Und wenn ich jemand fragen würde, was hast du gerade gemacht, könntest du es nicht beantworten. Genau. Du hattest kein Ziel, du hast am Ende keine Reise gehabt und du hast nichts bewerkstelligt.
Das Lustige ist, allen geht so.
Es geht allen so.
Du redest mit irgendjemandem, hast ein verdammt schlechtes Gewissen, denkst, du bist der letzte Idiot auf Erden, weil du das machst. Dann redest du mit drei anderen Leuten. Ja, geht mir auch so. Und ich habe hab für mich eine Regel zum Beispiel, wenn ich merke, ich werde müde, so 20 Uhr, 21 Uhr und ich bin noch bei Sinnen, mache ich kein Social Media Ding mehr auf.
Ist gut,
weil wenn ich müde bin, entschuldige den Ausdruck jetzt, das hören Erwachsene so, dann ficken sie mich. Ich habe keine Chance mehr. Du bist müde, du liegst auf der Couch, beginnst mit diesem Endlos scrollen und bam, dann bist du weg. Ja,
das finde ich,
ja. Und in der Früh ist es bei mir auch so, erst wenn ich aus dem Haus gehe, wird das Ding überhaupt verwendet. Aber da musste ich wirklich kämpfen, dass ich das
jetzt auch bekomme. Das ist auch schwer.
Ansonsten kannst du Dinge gar nicht aus der Distanz wirklich betrachten. Also ich war früher so einer, da war ich 27, 28, da war ich Unternehmensberater bei so einer US-Bude und da haben wir damals so diese Handys bekommen, so mit Push-Notification.
Das
war so damals,
Blackberries noch?
Nein, damals hatten wir andere, wir hatten diesen Nokia Communicator N90, so aufklappen konnten. Saugeile Teile.
Wirklich, ja, und wir hatten, jetzt würde ich es mir wieder wünschen, ne?
Ja, und dann gab es Internet, das war WAP-Internet, das heißt nur Zeichen, die du herumschicken konntest, und damals war es echt cool. Es war, ich schwöre dir, das war das Coolste, war damals zu sagen, ich fliege wohin, ich arbeite jetzt noch vom Flughafen. Damals gab es echt so diese Laptops, die du dann bekommen hast zum Unterwegssein. Mhm. Und es war dort, wo vielleicht heute einige sagen, ich habe eine Tasche von Louis Vuitton, bist du damals umgerannt als dieser Busy-Typ. Und du hast alles gemacht, damit du busy bist, weil es einfach geil war. Und alle haben es dir gesagt. Und damals ist es, dass diese Technologien uns helfen werden, dass wir mehr Zeit haben für das Wesentliche. Es war damals so dieser Megatrend, du hast diese Smartphones, du hast das und das, weil dann kannst du dich in deiner Freizeit um das Wichtige kümmern. Und dann kam dieser Kipppunkt, wo wir alle gemerkt haben, damals im Büro, nein, das Einzige, was sich verändert hat, ist, wir haben alle keine Wochenenden mehr. Und ich frage mich manchmal, wenn man gegen die Wand rennt und merkt, wir leben alle in diesen Blasen, wo wir eben, wo der Verhaltensforscher sitzen auf Instagram-Seite und die hacken uns. Glaubst du, dass es ein Crash oder irgendwas geben wird, wo man merkt so, hey, fuck, das ist so, als würde ich mir jeden Tag so ein bisschen ein paar Drogen reinhauen.
Ist es ja auch.
Fucking Entzug. Ja,
es ist schon. Serotonin. Ich meine, ja, das schon. Ist am Ende des Tages.
Aber es wird jetzt keine Behörde herkommen, keine Gesundheitsbehörde.
Nein, aber sagen, die brauchen wir. Die brauchen wir. Also schon, oder? Wir haben eine World Health Organization. Entweder man integriert das dort oder es wird früher oder später eine Digital-UN oder Digital-NATO geben müssen.
Also ja, aber werden die dann sagen, keine Ahnung, also ich denke mir jedes Mal, und das hört sich total hart an, ja, wäre ich der Digitalminister der Welt, zum Beispiel.
Das wäre ja die Rolle. Ja.
Ich würde zum Beispiel TikTok verbieten aus einem einfachen Grund. Ich habe mir das angesehen, TikTok, mit einigen Verhaltensforschern und Gehirnforschern, und die haben gesagt, was die mit dem Gehirn von Kindern machen und mit dem Verhalten der Kinder auch Richtung Depressionen, das kannst du nicht reparieren als Elternteil links und rechts.
Sicher, auch die Instagram-Kultur kannst du nicht reparieren. Wie sollst du deiner Tochter auf einmal Selbstwertgefühl geben?
Ja.
Das kannst du als Elternteil.
Genau so ist es. Und ich habe zu ihnen gesagt, was kann man tun? Haben sie gesagt, kannst das Handy wegnehmen. Aber dann
wird das Kind ja ganz anders
gemobbt. Genau so ist es.
Ja, das läuft ja anders
gemobbt, das ist die Beziehung zu den Eltern kaputt. Und dann stehst du so daneben und denkst dir, ja,
du bist machtlos.
Meine Tochter ist jetzt 3 Jahre alt.
Wann gibst du dir ein Smartphone?
Also, ich steck's ins Kloster, bis sie 30 ist.
Ja, endlich. Nein, das taugt mir.
Na, wirklich. Ich denke mir so, was mache ich jetzt mit ihr? Die wird so ein scheiß Ding in die Hand bekommen. Und dann, wenn ich Glück habe, hat sie ein Freundeskreis, Umfeld und so, macht die ganzen Trends damit auf TikTok. Aber sie wird trotzdem so einen Selbstwert haben. Wenn ich Pech habe und bekomme ich nicht mal mit als Vater, weil die wird im Alter von 12 Jahren irgendwo sitzen.
Ja, bis die 12 ist, haben wir, glaube ich, diese Phase.
Ah, stimmt, da sind wir schon alle da im Metaverse mit unserem.
Nein, ich glaube eben nicht. Ich glaube, wir haben dann diese pubertäre Digitalisierungsphase hinter uns.
Zu dem wollte ich nämlich kommen. Siehst du aus deiner Sicht oder glaubst du, dass es einen Backlash geben wird zu dieser Technologieverliebtheit, dass wir irgendwann sagen, so, mir reicht's, mich kotzt das an, ich drehe das Ding jetzt ab, leg's in die Ecke und sag, mir, Leute, mir reicht's.
Also, ich meine, es gab jetzt gerade neue Zahlen von Statista, die rausgekommen sind, zu was macht die Generation Z jetzt gerade am meisten. Ja. Und Platz 1 mit Abstand ist Freunde treffen.
Ja.
Und ich habe, das ist natürlich ein ganz pathetischer Selbstversuch, ja, aber ich habe während, nach dem zweiten Lockdown, glaube ich, oder so, habe ich mich mal in an so einen Ort gesetzt, wo sich die coolen Kids treffen zum Essen und zum Trinken, und habe mich mal ein bisschen umgesehen, habe natürlich auch was getrunken. Und habe gemerkt, es waren auf einmal viel weniger Smartphones am Tisch. Mhm. Ja, ob sich das mit der Zeit, ob dann die Sucht wieder begonnen hat mit der Zeit und jetzt vielleicht wieder greift, das sei mal dahingestellt. Mhm. Aber nur, wie du es vorhin auch gesagt hast, nur in der Überdosis, nur in dem Dagegenlaufen, checken wir auch, wo es dann wirklich nichts bringt und wo es wirklich, und das brauchen wir einfach. Das war mit jeder Technologie so. Denke mal, was wir mit den Fabriken unserer Zeit gemacht haben.
Ja.
Wir als Menschheit, wir finden eine neue Technologie, die extrem viel Fortschritt bietet, wir übertreiben es brutal. Immer. Und dann pendelt es sich ein. Und irgendwann muss halt diese digitale Korrekturschleife losgehen. Und das Problem ist, wir jagen jetzt digitale Unternehmen, die teilweise größer sind als Länder, mit nationalstaatlichen Mechanismen und regen uns dann auf, dass es nicht funktioniert. Ja, das ist ja der Joke. Das ist ja der Big Joke. Ja. Deswegen sage ich digital UN und NATO. Das klingt zwar urdramatisch, ja, aber am Ende ist es eine Anpassung an das, wie die schon agieren.
Das ist die einzige Chance, wie du wirklich...
Du kriegst sie sonst nicht.
Genau, so ist es.
Und es geht halt von Irland nach hier, nach da und dann ist es gelaufen.
Vor allem, die haben immer die Leute auf ihrer Seite, die besser bezahlt werden. Die haben immer die Steuerexperten, die haben die ganzen Leute, die haben immer die Leute, die eigentlich in einer Bundesregierung arbeiten sollten oder bei der EU.
Aber Geld machen
nur wollen. Dort so wenig Geld verdienen, dass sie alle zu den Großen gehen. Ja. Das Ding ist, ich war jetzt bei einer Schulklasse in Linz und habe die auch gefragt, was habt ihr gemacht, während Corona, als ihr euch wieder gesehen habt? Mhm. Und da hat mir eine Gruppe erzählt, sie haben sich getroffen und sie hatten so eine Regel beim Treffen, dass sie gesagt haben, beim Treffen, wir treffen uns alle und wir geben unsere Handys aber irgendwo in so eine Tasche.
Geil.
Für eine halbe Stunde zumindest, die erste halbe Stunde. Und alle haben mitgemacht.
Du, da ist mir gerade jetzt was gekommen, als du es gesagt hast. Ja. Es gab ja früher auch autofreie Sonntage.
Was?
Ja, das gab's. In Deutschland. Du hast früher, am Sonntag kannst du über die Autobahn spazieren gehen.
Wann war das?
In den 70ern.
Das ist gar nicht so lange her.
Also mein Dad war damals Hippie. Das haben die damals gemacht.
Okay.
Ja, also da durfte man damit nicht auf den Autobahn fahren am Sonntag.
Das war ein Gesetz.
Das war ziemlich sicher ein Gesetz, ja. Sonntag stell dir mal vor,
nicht auf der Autobahn.
Stell dir mal vor, wir machen das geil, stell dir erstmal das, Fahrradstrecke, boah, Rennradl. Und zweitens, stell dir mal vor, weil das ist mir jetzt gerade gekommen mit dem Rucksack im Kleinen. Stell dir das mal so im größeren Stile vor. Das ist natürlich eine kulturelle Frage dann auch, ja, weil das ist ja eine Kulturtechnik, die da gemacht haben. Das ist eine
Kulturtechnik, ja.
Wenn man das größer zieht und es dann einfach so, wie man halt eben früher in die Kirche gegangen ist am Sonntag dann einfach das scheiß Ding weglegt.
Sie können es ja allein in der Familie schon anfangen und sagen, pass auf, wir als Familie committen uns dazu, Sonntag. Entschuldigung, da ist für alle, die gerade zuhören, mein
zum Thema, iPhone ja, spielt gerade. Es hört zu, ja.
Fuck, ich habe Siri sogar abgedreht.
Nein, aber dem gefällt es nicht, dass wir gerade darüber reden, ihn abzuschaffen.
Also für alle, die gerade das hören oder sehen, mein Telefon beginnt gerade mit mir zu reden. Aber stimmt, du kannst in der Familie dich committen nochmal im kleinen Kreis und sagen, hey Leute, wenn es uns wichtig ist, sonntags, wenn wir alle sowieso beieinander sind und jetzt kein Notfall passieren kann, weil wir sind beieinander, Handy frei.
Weil die Sache ist, wenn das keinen intrinsischen Vorteil hat, ja, wenn wir jetzt nicht recht haben und es ist eigentlich wirklich, es geht allen besser, wenn alle da sitzen und so auf ihr Gerät schauen die ganze Zeit, dann würde sich das nicht durchsetzen. Ja, es geht ja nur darum, dass man es mal ausprobiert.
Und dann sieht mir jetzt eigentlich besser.
Oder eben auch nicht, das kann ja auch sein. Also bei richtig kaputten Familien ist es vielleicht besser, wenn sich alle ablenken können, wenn sie beieinander sitzen. Das muss man dann wahrscheinlich anders lösen, das Problem. Aber grundsätzlich das über eine Kulturtechnik von unten nach oben zu lösen, als jetzt, wie ich sage, irgendwann wird uns das Ding so um die Ohren fliegen, dass wir es von oben nach unten regulieren müssen.
Ja.
Aber bis dahin, da muss dann wahrscheinlich schon, so wie die WHO oder die NATO, da muss dann irgendwie schon da muss zum Beispiel irgendwas passiert sein. Chinesen haben versucht, die Amis zu hacken, irgendwas ist schiefgegangen und wir haben auf einmal 3 Tages Blackout auf dem Planeten. Mhm. Die Flieger stürzen ab, wir haben keinen Strom, gar nichts. Danach kann ich dir garantieren, würde sowas gegründet werden.
Ja, ja.
Das ist halt das Fuckige.
Das ist ja, du, das war wie beim ersten Lockdown. Es war der erste Lockdown. Und was haben die meisten gesagt nach 1, 2, 3 Tagen mal?
Boah,
geil. Und jeder hat dasselbe zu mir gesagt. Jeder hat zu mir gesagt, ich traue es mich gar nicht laut sagen, aber so 2, 3, 4 Tage nicht funktionieren müssen, das war schon cool.
Ein geplantes Blackout wäre das Geilste.
Wenn nicht die Leute draufzahlen müssen.
Nein, es müsste eben geplant sein.
Da bin ich bei dir. Also wenn es ein geplanter Lockdown ist, wo du plötzlich sagst, Leute, sorry, geht gerade nicht.
Ja.
Ja, das wäre Wahnsinn. Aber ich denke mir das wirklich oft. Also
wir haben so viele blöde alte katholischen Urlaube noch, die keine Sau mehr interessiert, die dann teilweise am Sonntag da sind. Die können wir doch ummünzen.
Hey, ich war in der Steiermark wegen ihrem Kunden und habe dort ein Hotel entdeckt, wo mir der Wirt erzählt hat, das ist ein Hotel, das ist dafür bekannt, dass wenn du da reingehst, hast du keinen Empfang. So. Und, ja, und er hat gesagt, es gibt Hochzeitsgesellschaften oder Familien, die machen dort Urlaub.
Das ist Digital Detox.
Ja, pass auf. Und die meisten, die dort Urlaub machen, sagen aber der Familie nicht, dass dort kein Empfang ist.
Oh, geil.
Das heißt, die fahren 4 Tage mit der Familie auf Urlaub und dann sagen sie dort, oh, wir haben hier gar keinen Empfang.
So ein Pech.
Ja, und die haben auch keinen WLAN.
Ah, oh,
so, das gefällt jetzt mir. Bist du plötzlich als Familie 4 Tage aufeinander. Und der hat mir erzählt, es ist immer dasselbe. Der erste Tag ist eine Katastrophe mit den Kindern. Ah, beim zweiten Tag kommen sie irgendwie so drauf, ah, da gibt es auch noch andere Sachen, da kann ich schwimmen gehen, da kann ich in den Wald gehen, da in die Weinberge. Mhm. Und am dritten Tag kommen sie es ganz, alle vergessen. Alle vergessen.
So ist es mit Sucht, oder?
Das ist, ja, ich hab mit einem irgendeinem Suchtexperte, wie war denn das? Vor ein paar Jahren war ich bei so einer Diskussion und habe nur zugehört und hat auch erzählt, es ist halt diese Abstinenz. Also es gibt einen Grund, warum du die Menschen dazu bringen musst, trocken zu werden. Mhm. Und dann musst du halt höllisch aufpassen.
Du musst es auch umpolen. Klar, du musst es ja auch irgendwie umpolen. Aber ich sag's mal so, das klingt jetzt total, als wäre ich ein echt alter Sack, ja. Aber die Befriedigung, die du auch kriegen kannst durch einen Spaziergang im Wald, ja, du hast halt, das Problem ist bei all diesen Sachen, das ist dasselbe wie beim Sport und so. Du hast eine längere Ramp-Up-Time. Du musst länger rein investieren, bevor du die Befriedigung kriegst.
Genau.
Das Smartphone ist ja Instant Gratification. Aber sobald du mal über diesen Hügel des Aufbauens darüber bist, ist es langzeitig viel befriedigender. Mhm. Ganz viele von diesen analogen Sachen.
Genau.
Und ich meine, deswegen braucht es dann auch, glaube ich, teilweise so diese leicht pathetischen Motivationssätze, die wir auch immer mal wieder verwenden und auch brauchen und überall mal sehen, um uns einfach diese erste Hürde raufzubringen. Weil am Ende kannst du den Mensch ja sowieso nur für sich selbst sehen. Wenn diese analogen, entschleunigteren Sachen keinen intrinsischen Vorteil haben, dann haben sie sich auch nicht durchzusetzen.
Das ist richtig.
Ja?
Das ist richtig.
Also ich bin da, ich klinge da jetzt schon fast darwinistisch, ja, aber ich bin da total, wenn das keinen größeren Vorteil bietet, wenn es keinen Mehrwert hat, dann soll es zu Recht verrecken. Mhm. Aber wie du auch gesagt hast, ja, wir sind ja beim digitalen Konsum an dem Punkt, wo der Mehrwert schon längst erreicht ist, wie du gesagt hast, bei der Arbeitswelt. Ja. Was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach nur immer drauf addiert. Also gerade im Kontext Arbeit, wir waren jetzt gerade bei Freizeit, aber auch bei Arbeit siehst du ja, zum Beispiel, die neue Kommunikationstechnologien kommen rein. Jetzt musst du auf einmal theoretisch nicht mehr 8 Stunden die ganze Zeit im Büro sitzen. Müsstest du ja nicht mehr. Aber was ist am Ende passiert? Am Ende sitzt du 8 Stunden im Büro und bist dann noch zu Hause erreichbar. Genau, also es war einfach immer mehr, aber nicht unbedingt mehr Output.
Ja, und ich glaube, das hat viel zu tun damit, dass wir uns bei vielen Dingen immer so der Illusion hingeben, wenn wir produktiver sind, wenn wir mehr Technologie haben, wenn wir mehr Errungenschaften haben, dann wird das Leben leichter. Und das ist ja so etwas, und ich frage immer so, es ist auch ein bisschen dieser Irrglaube von Menschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, du sagst zu irgendwelchen Menschen, und wie ist es aktuell? Total stressig. Und dann sagen sie immer, aktuell ist es sehr stressig. Und dann hörst du sowas 3 Jahre lang, aktuell ist es stressig. Mhm. Und dann merkst du so, und dann sagst du dieser Person, ist dir bewusst, wenn du deinen Job halbwegs gut machst, wird es niemals weniger werden.
Mhm.
Sondern die Menschen werden immer mehr von dir wollen. Weißt du das? Und dann steht so ein erwachsener Mensch vor dir und sagt, scheiße, du hast recht, so, fuck. Und ich sage aber dann auch mit den Leuten, du willst nicht, dass der Tag kommt, an dem keiner anruft. Das willst du nicht.
Das ist das Schlimmste.
Das ist das Schlimmste. Deshalb laufen wir auch alle, damit sie relevant bleiben. Ja? Eine Sache. Stell dir vor, dieses Mikrofon geht in alle Haushalte der Welt. Sprechen also 7-8 Milliarden Menschen. Ja? So. 2-Jähriger auf der Welt, alle sprechen Deutsch. Die 117-jährige Oma spricht auch Deutsch. Alle. Jetzt hören die alle zu, so für 10 bis 20 Sekunden. Was ist ein Gedanke, wo du dir denkst, sollte jeder Mensch einmal über das nachgedacht haben? Irgendein Gedanke, über das, den man einmal nachdenken sollte.
Ich glaube, es wäre wirklich, gerade wenn man sich das jetzt anschaut, wie sich alle gerade anfühlen, Menschen werden in schweren Zeiten kooperativ, nicht zu Feinden. Dieses Bild, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben, dass wenn es losgeht, ist sich jeder selbst der Nächste. So, ja, das hat ja mit Lord of the Flies damals angefangen eigentlich. Das hat das sehr, sehr geprägt, dieses Bild. Wenn was schief geht, dann werden wir alle zu Tieren und rauben die Nachbarn aus und stehlen Klopapier und so im kleinen Stile. Das Spannende ist, Lord of the Flies, das kennt man ja als Buch, da sind eben junge Jungs auf einer Insel gestrandet und werden zu bestialischen Tieren. Mhm. Das ist schon mal passiert in Polynesien in der Nähe. Und die haben sie nach 3 Jahren oder sowas abgeholt mit einem Boot und die waren extrem kooperativ. Alles ist keiner gestorben, nix. Die haben es überlebt. Das ist die Wahrheit der Menschheit, die Kooperativität. Und wir müssen aufhören, es wird irgendwann zur Realität. Wenn du dir die ganze Zeit einredest, dass wenn was schief geht, dass wir uns alle umbringen, dann werden wir uns dann irgendwann umbringen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die zentrale Lektion ist, wir sind an der Spitze der Planetenkette. weil wir miteinander kooperieren. Und was wir jetzt nochmal hinkriegen müssen, ist das über die ersten zwei Wochen hin durchzuziehen. Das
nicht nur, wenn der Tod vor der Tür steht, genau, sondern auch danach, wenn es gut läuft.
Genau, genau. Also das ist das, da schließt sich der Kreis auch wieder zum Thema Zukunftsmindset und Zukunftsfähigkeit. Das ist es am Ende. Ja, einfach dieses, von diesem Momentum, das wir haben, das tief in uns drin ist, auch zu zehren und das auch vielleicht ein bisschen länger zu verteilen und nicht die ganze Ladung am Anfang schon zu verschießen und dann zu sagen, ja, passt, jetzt habe ich meinen Teil getan. Sondern das auszustrecken, das ist wahre Zukunftskompetenz und das brauchen wir jetzt einfach, weil der große Zukunftstest steht jetzt vor der Tür. Das ist Klimawandel. Ja. Mhm. Wenn wir das dann auf die Reihe kriegen, dann wird es eine ganz wilde Zukunft. Mhm. Also im Sinne von keine nice Zukunft. Mhm. Das ist der ultimative Test der Zukunftsfähigkeit. Und wenn wir durch dieses Nadelöhr durchkommen, dann können wir uns, dann kommen wir, glaube ich, wirklich so ins Zeitalter wieder, wo man sich vielleicht mal wieder eine Utopie vorstellen könnte. Das ist ja schon verboten. Ja? Warum nicht mal ein besseres Ziel wählen? Das finde ich schon ganz geil.
Danke dir.
Ich habe zu danken.
Danke.
Vielen Dank an den heutigen Kooperationspartner Otto. Es warten viele einzigartige Überraschungen auf euch anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Otto und du in Österreich. Alle Informationen findet ihr auf www.ottoversand.at und als eines der Highlights wird eine Weltreise für zwei Personen verlost und natürlich auch viele andere Überraschungen. Viel Spaß damit, einen wunderbaren Tag und danke fürs heute Zusehen oder Zuhören.